Wenn ihr schon einen Missionar da habt, könnt ihr auch eine Missionspredigt ertragen, oder? Das passt irgendwie dazu. Und das Thema ist tatsächlich Mission von 1. Mose bis Offenbarung. Ich weiß, manche Leute fangen jetzt schon an zu schwitzen. Oh Mann, von 1. Mose bis Offenbarung. Ihr habt einen Afrikaner hier, oder? Das darf schon ein bisschen länger gehen. Also ich hoffe, Mittagessen können wir um eins streichen, das wird nichts. Nein, wenn ich in Deutschland bin, halte ich mich an deutsche Zeit, okay? Und wir wollen aber einfach in die Bibel reinschauen. Das Ding ist, wenn ich als Missionar über Missionsarbeit rede, habt ihr ja gerade mitbekommen, ich rede über diese Arbeit, die wir als Liebe in Aktion tun. In Zusammenarbeit mit euch unter anderem. Und das ist wichtig, gehört absolut dazu. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann geht es bei der Mission in erster Linie um Gott und um seine erlösenden Absichten und Initiativen in dieser Welt. Das heißt in anderen Worten, wir stehen nicht wirklich im Fokus, sondern er. Wir sind nur sekundär in der Gleichung und auch nur, weil Gott uns das Privileg gegeben hat, da mitzuwirken. Und das heißt, wir schauen in die Bibel rein, wie Gott Anfang und Ziel der Mission ist, wie Gott in der Geschichte gewirkt hat, um seine Pläne zu verwirklichen. Und wenn wir mitwirken, dann tun wir das auf seinen Befehl hin, wir tun es durch seine Kraft und wir tun es zu seiner Ehre. Und wie eben der Titel der Predigt schon sagt, wir fangen einfach an in 1. Mose. Okay? Nur ein paar wichtige, grobe Sachen da. Nachdem Gott die Menschen erschaffen hat, kommt es zum Sündenfall. Die rebellieren gegen Gott, das führt dazu, dass Gott mit ihnen spricht und er richtet über sie. Und durch die Sünde kommt der Tod in die Welt und die Trennung von Gott. Wir werden aus der Beziehung mit Gott herausgerissen wegen der Sünde in unserem Leben. Aber als Gott über die Menschen richtet und auch über die Schlange, über den Teufel, spricht er etwas Prophetisches aus. Er sagt in 1. Mose 3,15, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Das ist quasi die erste Verkündigung des Evangeliums, was wir in der Bibel sehen können. Und die Frage ist, wer verkündigt es? Also es ist nicht Adam oder Eva, die irgendwie eine geniale Idee haben, hey, wir haben da richtig was verbockt, wie können wir das wieder in Ordnung bringen? Nein, im Gegenteil. Es ist Gott, der eine Lösung bringt und diesen Plan auch in Gang setzt. Und diese Prophetie kommt natürlich zur Erfüllung in Jesus Christus am Kreuz. Davor aber ist Abraham. Das ist so der nächste entscheidende Schritt in Gottes Geschichte mit uns Menschen. 1. Mose 12, 1 bis 3 steht, da sagte Jahwe zu Abraham, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen, ich werde dich segnen, deinen Namen bekannt machen, du wirst ein Segen sein für andere. Ich will dich segnen und dich verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Also Gott erwählt einen Mann, Abraham, und entscheidet, durch dich und deine Nachkommen werde ich meinen Plan in Erfüllung bringen. Aber was wichtig ist hier, es geht nicht nur darum, dass dieser eine Mann und seine Nachkommen gesegnet werden, das Volk Israel, sondern er ist nur ein Werkzeug. Durch ihn und die Nation, die aus ihm steht, sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und wie das sehen wir, es ist Gott, der alles in Gang setzt. Also Abraham ist eigentlich nur da, er ist passiv beteiligt, er tut nichts, die Gnade Gottes auf sich zu ziehen, er tut nicht irgendwie eine besondere Leistung bringen. Gott sieht ihn und sagt, okay, ich erwähle dich und dich werde ich gebrauchen, um diesen Plan in Bewegung zu setzen. Und auch da am Anfang von der Geschichte Israels ist etwas Globales im Blick. Wir spulen so einige hundert Jahre vor und kommen schon zur Nation Israel. Die waren versklavt in Ägypten. Gott holt sie raus durch Mose, bringt sie zum Berg Sinai und schließt einen Bund mit ihnen. Das heißt, ein Vertrag, er wird ihr Gott sein, sie werden sein Volk sein. Und er sagt dann was ganz Spannendes am Anfang von diesem Vertragsschluss in 2. Mose 19, 5 bis 6. Wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Was ist denn der Job von einem Priester? Okay, im Alten Testament war das so, die waren die Vermittler zwischen Gott und Menschen. Wenn die Menschen gesündigt haben oder irgendwie auch Dankopfer darbringen wollten, die sind zum Priester gegangen und der Priester hat geholfen, sie vor Gott zu vertreten. Aber auch umgekehrt. Sie haben ja Gottes Heiligkeit, Gerechtigkeit an das Volk vermittelt. Und Israel hatte ihre Priester. Aber hier geht es nicht um einzelne Menschen, sondern Gott sagt, ihr als Volk, als Ganzes, seid ein Königsvolk von Priestern. Das Blöde an dieser Stelle ist, es sagt nicht, wie Israel diese Funktion ausfüllen sollte, oder? So bei den anderen Priestern in Israel war es ganz einfach. Das war richtig ausführlich aufgelistet, was sie tragen sollten, die Gewänder und was sie für Opfer sie darbringen und wie sie es darbringen. Richtig ausführlich. Und dann hier nur eine Stelle und er erklärt uns nicht mal, wie sie das machen sollten. Und trotzdem, wenn du die Bibel durchschaust, kannst du zumindest eine gesunde Vermutung wagen. Okay, und das mache ich jetzt. Und zwar, ich glaube, dass es zwei Punkte gibt. Ich glaube, dass erstens Israel ihre priesterliche Funktion ausfüllt, indem sie ein Beispiel sein sollte für die Nationen, wie es ist, mit Gott zu leben, treu mit Gott zu leben und was für ein Segen das auf sich zieht. Ja, das sieht man zum Beispiel in der Geschichte von der Königin von Saba. Sie hört von der Weisheit Salomos und von dem Namen Yahweh steht dort und sie kommt dorthin, um das zu erleben und zu sehen. So sollte das funktionieren. Nationen sollten Israel anschauen und sagen, hey, irgendwie funktioniert das mit diesem Gott und es sollte sie anziehen. Aber das Zweite ist noch wichtiger. Und zwar die Tatsache, dass Israel die Worte und Versprechen Yahwehs bewahrt hat und auch weitergegeben hat. Und nicht nur das, sondern eben aufbauend auf das Alte Testament, auf diese Worte und Versprechen Yahwehs, kam dann der Messias und von dort aus ging die Botschaft in alle Welt. Das heißt, auf diese Art und Weise haben sie zwischen Gott und den allen Völkern vermittelt. Von ihnen kamen die Versprechen Gottes, von ihnen kam der Messias und die Botschaft ging von dort in alle Nationen raus. Und wieder sehen wir, da ist etwas Globales im Blick. Manchmal lesen wir das Alte Testament und wir denken, hey, das dreht sich nur um Israel, aber wir sehen, da ist immer etwas Globales im Blick. Und das siehst du auch im Rest des Alten Testamentes in einigen Beispielen. Und ich fasse es nur kurz zusammen, aber Israel schafft es im Prinzip nicht wirklich, ihre Funktion auszufüllen. Indem sie gerecht vor Gott lebt, das schaffen sie nicht. Das Gesetz zeigt ihnen eben nur, du bist ungerecht. Sie schaffen es nicht, treu vor Gott zu leben. Und deswegen bringt Gott immer wieder Gericht auf sie. Aber schaut euch mal die Propheten an. Wenn ihr das liest, inmitten von all diesen Gerichtsbotschaften, die Gott bringt, da bringt er immer Hoffnungsbotschaften. Und zwar die Hoffnungsbotschaften, dass eines Tages er sein Volk wiederherstellen wird, aber auch, dass alle Nationen zu Gott kommen werden und ihn anbeten werden. Sieht man zum Beispiel an der Geschichte von Jona. Ja, das zeigt, dass die anderen Völker Gott nie egal war. Das war das Assyrische Reich, die Hauptstadt, und Gott will sie richten, weil sie so viel Böses getan haben. Aber er schickt zuerst einen israelitischen Propheten dorthin, um sie zu warnen, weil Gott sagt, mir ist das Leid der Bösen nicht, ich erfreue mich nicht an dem Tod der Ungerechten, sondern vielmehr wäre es mir lieber, dass sie Buße tun und zu mir zurückkommen. Gott war es nie egal, was mit diesen anderen Völkern passiert. Und wir kommen dann zum Höhepunkt von dem Ganzen im Neuen Testament. Also das Alte Testament ist im Prinzip die Grundlage für Mission im Neuen Testament. Weil es ganz einfach zeigt, wie Gott seinen Plan zum einen uns vermittelt, aber Schritt für Schritt umsetzt und zur Erfüllung bringt in Jesus Christus im Neuen Testament. Und da gehen wir jetzt hin. Und im Neuen Testament fangen wir eben nicht bei Matthäus 28 an, okay? Das kommt erst danach. Der eigentliche Anfangspunkt ist Jesus selber, Johannes Kapitel 1. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und Jesus wird dort auch als Licht beschrieben, der quasi in die Dunkelheit hineinleuchtet. Johannes 1,14 steht, er, das Wort Jesus, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Okay, so in der Missionstheologie nennt man das Missio Dei. Man fühlt sich immer ein bisschen schlau, wenn man Latein zitiert, okay, verzeiht mir das. Das bedeutet ganz einfach Sendung Gottes oder Mission Gottes. Und das ist der Gedanke, dass Gott nicht nur der Sendende ist, sondern auch selber der Gesandte ist. Das heißt in anderen Worten, Gott sendet sich selbst. Der Vater sendet den Sohn in einer Welt voller Dunkelheit, um sein Licht dort reinzubringen. Und das hat er getan. Sein ganzes Leben war ein Licht für die Menschen. Er lebte das perfekte Leben, was wir nie hätten leben können. Und es kommt zum Höhepunkt am Kreuz, wo er deine und meine Sünde auf sich selbst genommen hat, deine Strafe, die du verdienst wegen deiner Sünde, auf sich selbst nimmt und für uns stirbt. Das ist der Wahnsinn, oder? Es ist so eine simple Botschaft. Paulus sagt sogar, es ist Torheit für die, die nicht glauben. Weil es so komisch sich anhört, oder? Gott wird Mensch und stirbt, dann was soll das? Aber es ist so brillant eigentlich. Es ist so einfach. Für uns, die glauben, ist es die Kraft und die Weisheit Gottes. Und eben dort am Kreuz erfüllt er diese Prophetie von 1. Mose 3,15. Er hat die Schlange den Kopf zertreten. Wird bestätigt durch seine Auferstehung. Der Tod ist offiziell besiegt. Er hat es überwunden. Und das Ding ist, erst dann, nachdem Jesus diese Mission erfüllt hat, können wir auch wirklich uns daran beteiligen. Weil erst dann macht es Sinn. Erst dann haben wir eine Freudenbotschaft zu verkündigen. Davor, was für eine Freudenbotschaft haben wir? Der Tod war noch nicht besiegt, unsere Sünden waren noch nicht dafür bezahlt. Erst nach dem Kreuz und die Auferstehung können wir sagen, Jesus war siegreich. Ihr könnt jetzt das ewige Leben empfangen. Das heißt, Jesus, der erste Missionar, ist der Beweggrund und auch derjenige, der uns beauftragt, Mission heute zu leben. So, der offensichtliche Text, darauf habt ihr alle gewartet, okay, das ist natürlich Matthäus 28, 18 bis 20. Da beauftragt uns Jesus, da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Das Spannende, was ich an dieser Stelle finde, ist, wenn wir das Matthäus-Evangelium anschauen, das ist nicht die einzige Stelle, wo es um Mission geht. Okay, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der sagte mir, ja, Mission ist schon wichtig, aber du darfst es nicht überbetonen, es gibt ja nur diese eine Stelle. Okay, zum einen stimmt es nicht wirklich, aber es geht eigentlich nicht nur um diese eine Stelle, sondern das ganze Matthäus-Evangelium zielt auf diese Stelle hin. Die Frage ist, was will Matthäus mit seinem Evangelium bewirken? Natürlich hat er einige Ziele. Zum einen ist eine Biografie Jesu. Er will uns einfach zeigen, wer Jesus ist, was Jesus getan hat. Er will Glauben in uns wecken und vieles mehr. Aber eine Sache, was er auch tun will, ist, er will uns Christen ein Handbuch der Jüngerschaft geben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir das an die Folie oder an die Wand schmeißen können. Wer hier kennt das? Irgendjemand? Ja? Okay, das ist das, was wir Männer nicht gerne haben. Das ist eine Bedienungsanleitung. Das heißt, wenn wir was von Ikea bekommen, schmeißen wir dieses Ding erstmal in den Mülleimer, probieren es selber, merken am Ende, da liegen immer noch 15 Schrauben, oh nein, und müssen doch das wieder aus dem Müll holen, um es richtig zu machen. Ist eine Bedienungsanleitung. Und genau das brauchen wir auch in unserem Leben als Jünger. Und das ist, was Matthäus uns geben möchte. Hier gibt natürlich im Neuen Testament viel mehr, was Jüngerschaft angeht, aber das ist ein zentrales Buch, was das angeht. Und ich möchte euch das ganz kurz aufzeigen, wie Matthäus sein Evangelium aufbaut, um zu dieser Stelle hinzuführen. Jesus beginnt ja seinen öffentlichen Dienst in Matthäus 4, Vers 17. Und seine Botschaft lautet, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und direkt danach finden wir in Vers 18 bis 22 die Berufung der ersten Jünger. Was er sagt ist in Vers 19, kommt, folgt mir und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Okay, das ist quasi wie ein Syllabus. Ja, jeder, der zur Uni gegangen ist, ihr wisst, was es ist. Man bekommt am Anfang von einem gewissen Fach so ein Papier, da steht drauf, das werdet ihr in diesem Fach lernen und das sind die Ausbildungsziele. Und das, was Jesus hier ihnen gibt, ist ein Syllabus. Wenn ihr meine Ausbildung anfangt, ich werde euch zeigen, wie ihr für Menschen fischen könnt, wie ihr Menschen ins Königreich Gottes reinziehen könnt. Okay, sie ziehen dann miteinander los und ich zeige euch zwei Stellen, lesen wir gar nicht ganz, aber die sind ganz, ganz wichtig hier. Matthäus 4, 23 und Matthäus 9, 35, das ist die nächste Folie. Und zwar hier ist genau die gleiche Formulierung. Und zwar, dass Jesus lehrt, er verkündigt die Botschaft vom Himmelreich und er heilt. Warum gerade diese zwei Stellen? So, das ist ein bisschen nerdy jetzt, ja, ein bisschen fachlich, aber ist wichtig in dem Sinne, dass in der Literatur gewisse Autoren das machen, am Anfang und am Ende von einem Abschnitt, sie genau die gleiche oder eine ähnliche Formulierung benutzen, um zu zeigen, dieser Abschnitt gehört zusammen. Das ist ein Sachzusammenhang, okay? Und genau das findest du dazwischen auf der nächsten Folie, und zwar Kapitel 5 bis 7, das ist die Bergpredigt, okay? Das ist die bekannteste Predigt Jesu. Das ist Jesu Lehre und seine Verkündigung. Und dann von Kapitel 8 bis 9, da siehst du, dass Jesus heilt. Also verschiedene Geschichten, wo Jesus verschiedene Wunder tut. Und dann kommt Kapitel 10 und das ist das Praktikum. Okay, das ist wie eine ganz normale Ausbildung, okay? Du kommst, du fängst an, du lernst erstmal Theorie, sitzt in der Klasse, guckst zu und dann gehst du raus ins Praktikum und setzt das um, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt in Kapitel 10, 7 bis 8, geht und verkündigt ihnen, das Himmelreich ist unmittelbar bevor, macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Also genau das, was sie gerade gelernt haben, sollen sie jetzt umsetzen. Also das lehrt sie, kommt erst später, Kapitel 28. Aber um das einfach zusammenzufassen. Jesus fängt an zu predigen, das Himmelreich kommt nahe, tut Buße. Er ruft die ersten Jünger, meine Ausbildung sieht so aus, ihr werdet Menschenfischer werden. Sie folgen ihm nach, sie gucken zu, was macht Jesus, wie heilt Jesus. Sie hören seine Verkündigung, seine Lehre. Dann schickt er sie raus, setzt es erstmal um, dann kommt zurück. Wir machen Praktikumsbesprechung. Sie folgen Jesus ein bisschen weiter nach, sie lernen weiter von ihm. Und dann kommt Kapitel 28, Ausbildung abgeschlossen. Ihr seid fertig, Freunde, hier ist euer Zeugnis, könnt ihr mitnehmen. Ihr seid jetzt offizieller Jüngermacher. Ihr wisst, was es bedeutet, mein Jünger zu sein. Und ihr könnt rausgehen zu allen Nationen und zu meinen Jüngern machen. Und trotzdem ist es ja ein enorm herausfordernder Auftrag, oder? Geht in alle Nationen und macht sie zu meinen Jüngern. Jesus sagt, ich schicke euch wie Schafe unter Wölfe. Das ist nicht cool, oder? Wenn ich ein Schaf bin und ich Wölfe sehe, dann will ich wegrennen. Und dann bin ich aber auch noch langsam. Okay, das ist richtig schlecht. Das ist nicht cool. Aber deswegen gibt uns Jesus ja nicht nur den Missionsauftrag, sondern das sind zwei Aussagen in Matthäus 28, die unglaublich wichtig sind. Ohne diese Aussagen geht es nicht. Das eine ist in Vers 18, und zwar, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Und dann sagt Jesus, darum geht. Aus diesem Grund, dass ich alle Macht habe, deswegen könnt ihr gehen. Egal welche Situation ihr begegnen werdet da draußen, wenn ihr zu Jünger macht, ich bin größer. Ich habe die Kontrolle über diese Situation. Ich habe die Macht. Und die zweite Aussage ist in Vers 20, seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Zeit. Das heißt, Jesus sendet uns nicht nur raus und sagt, hey, macht es, guckt, wie er selber klarkommt. Sondern derjenige, der alle Macht hat, geht selber mit uns. Und das ist genial, weil ganz ehrlich, ich schaffe es nicht alleine. Du kannst natürlich Leute überzeugen, religiös zu werden. Das kann man schon hinkriegen. Ich vielleicht nicht, aber Leute sind schon richtig charismatisch und die kriegen es irgendwie hin, Leute zu überzeugen, sie nachzufolgen und irgendwelchen religiösen Sachen zu machen. Kriegt man hin. Aber du kannst nicht es schaffen, einen Menschen in eine lebendige Beziehung mit Gott zu bringen. Das kannst du nicht schaffen. Du kannst nicht Menschen überreden, ernsthaft Buße zu tun von ihren Sünden und Gott zu suchen. Das braucht ein Wunder Gottes in ihren Herzen. Und deswegen geht Jesus auch mit uns. Er befähigt uns, diesen Auftrag zu leben. Matthäus 16, 18 sagt Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das ist für uns alle so enorm wichtig und so enorm ermutigend. Weil ganz ehrlich, ich schaue raus in die Welt, was alles schiefläuft. Ich schaue auch die Kirchen an, wie Kirchen manchmal komplett vom Glauben abfallen, ihre eigenen Dinge machen und komisches Zeug tun. Und ich denke mir, Jesus, was läuft denn eigentlich hier schief? Und manches Mal auch in unserer eigenen Kirche denken wir, es lastet alles auf meinen Schultern. Ich muss hier alles reißen, ich muss hier alles tun. Und du darfst wissen, Jesus baut seine Gemeinde. Er wird es tun. Ja, wir dürfen mitmachen, wir sollen mitmachen. Aber die Verantwortung ist bei ihm. Paulus sagt, der eine pflanzt, der andere wässert. Aber wer schenkt das Wachstum? Es ist Gott. Es ist seine Gemeinde und seine Verantwortung, es zu bauen. Wir gehen noch in ein Buch rein und das ist die Apostelgeschichte. Und zwar, wie ist Jesus mit uns gegenwärtig? Er ist mit uns durch seinen Heiligen Geist. Das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da steht, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, bis in den letzten Winkel der Welt. Wieder, wir sind nicht alleine dafür verantwortlich. Und die Apostelgeschichte zeigt uns quasi, wie die Mission zu den letzten Winkeln der Erde anfängt. Und dieser Vers hier ist die Zusammenfassung von dem ganzen Buch der Apostelgeschichte. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien, bis an den letzten Winkel der Welt. Und wir gehen es ganz kurz durch, und zwar in Kapitel 2, Vers 4, da werden die Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und von Kapitel 2 bis 7, dann sieht man genau das, der erste Schritt, sie sind Zeugen in Jerusalem. Aber in Kapitel 8 verändert sich etwas. Und zwar in Vers 1 heißt es, dass von diesem Tag an die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt wurde, sodass die Gläubigen sich aber in ganz Judäa und Samarien zerstreuten, nur die Apostel blieben in der Stadt. Und Vers 4, die zerstreuten Gläubigen aber machten das Evangelium bekannt. Das heißt, von Kapitel 8 bis 12, da siehst du die Geschichte, wie sie Zeugen in ganz Judäa und Samarien sind. Nur ganz nebenbei, wer hat das Evangelium dort bekannt gemacht? In Vers 1 haben wir gelesen, die Apostel blieben in Jerusalem. Es waren, sage ich mal, die Otto-Normalchristen, die das Evangelium verbreitet haben. Die Apostel waren da gar nicht dabei. Und das finde ich genial, oder? Weil wenn wir die Bibel anschauen, wir lesen von Paulus, von Petrus, die so krasse Dinge gemacht haben. Hier liest man aber, die ganze Gemeinde war beteiligt. Das ist nicht nur eine Aufgabe für Pastoren, für Apostel, Propheten, Evangelisten. Das ist deine Aufgabe. Wenn du zu Jesus gehörst, hast du diese Aufgabe. Es sind die ganz normalen Christen, wozu wir alle gehören, die diesen Auftrag haben. In Kapitel 13 werden dann Paulus und Barnabas vom Heiligen Geist berufen für eine spezielle Aufgabe, und zwar das Evangelium zu den Heidenvölkern, zu den griechischen Völkern zu nehmen. Und das ist der Rest vom Buch eigentlich. 13 bis 28, Zeugen bis in den letzten Winkel der Welt. Und da sehen wir, wie Jesus seine Gemeinde Schritt für Schritt baut. Er tut es. Durch seinen Heiligen Geist in den einzelnen Menschen, aber auch durch dich und mich. Und wir dürfen uns beteiligen an dieser Mission. Ich lese euch noch die letzte Stelle oder die letzten Verse in der Apostelgeschichte, weil ich es einfach genial finde. Das ist Apostelgeschichte 28, 30 bis 31. Paulus blieb 2 volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und konnte dort alle empfangen, die ihn aufsuchten. Er predigte ihnen frei und offen und völlig ungehindert die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles, was Jesus Christus, unseren Herrn, betrifft. Und so endet die Geschichte. Ist irgendwie ein sehr offenes Ende, finde ich. Gibt vielleicht viele Möglichkeiten, warum das so ist. Vielleicht war Lukas einfach müde vom Schreiben und sagt, jetzt reicht's mir. Die andere Möglichkeit, die ich wahrscheinlicher finde, ist, Lukas lässt es bewusst offen. Er lässt es bewusst offen, weil er damit durch dieses offene Ende eine Botschaft kommunizieren will. Und zwar, Leute, der Auftrag geht noch weiter. Und das sehen wir daran, zum einen, Paulus hat nur Rom erreicht. Er war im Hausarrest. Und Rom ist noch nicht das Ende der Welt. Ja, der wollte ja eigentlich weiter nach Spanien. Und zweitens, was macht Paulus? Lehnt sich Paulus da bei ihm in der Mietwohnung zurück und sagt, hey, Auftrag erfüllt, danke, jetzt kannst du mich nach Hause holen. Nein. Er predigte weiter das Evangelium. Auch für Paulus war das noch nicht das Ende. Es ging weiter. Und ich glaube, die Botschaft für dich und für mich ist, du darfst weiterschreiben. Du darfst dich an dieser Geschichte Gottes mit uns Menschen beteiligen. Du darfst Apostelgeschichte 2023 schreiben oder was auch immer wir gerade haben für ein Kapitel. Wir dürfen daran weiterarbeiten, an dem Auftrag Gottes. Wir gehen jetzt nicht die einzelnen Briefe des Neuen Testaments durch. Wir gehen einfach direkt zur Offenbarung, okay? Ja, da seid ihr froh, könnt euch entspannen. Okay, wir sind am Ende angekommen. Offenbarung, Kapitel 7, die Verse 9 bis 10, das ist die letzte Bibelstelle. Das Lobpreisteam darf auch gerne schon nach vorne kommen. Da steht, danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott und von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Offenbarung 21 bis 22 beschreibt dann quasi, wie Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und dort steht, dass er selbst mitten unter seinem Volk wieder wohnt. So in anderen Worten, Mission erfüllt. Von 1. Mose, die ersten Menschen rausgekickt aus der Gegenwart Gottes wegen der Sünde, Beziehung zerstört, der Tod kommt in die Welt. Und du siehst Schritt für Schritt, wie Gott an seinem Plan arbeitet, diese Beziehung zum Menschen wiederherzustellen. Der Höhepunkt in Jesus Christus, der kommt, am Kreuz stirbt, wieder aufersteht, siegreich gewesen ist. Und durch die Gemeinde wirkt er in diese Welt hinein, um Menschen ins Königreich Gottes reinzubringen. Und am Ende, darauf steuert alles hin, da haben wir gelesen, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen werden vor dem Thron stehen. Das ist, was der Missionsbefehl ist, oder? Geht hin zu allen Völkern, macht sie zu meinen Jüngern. Apostelgeschichte 1,8, geht bis zu den letzten Winkel der Welt. Und hier sehen wir die Erfüllung davon, wie Leuten aus all diesen Völkern vor Gott stehen werden und ihn anbeten dürfen. Das ist der Wahnsinn. Und das Coole ist, du darfst heute schon ein Teil davon sein. Wir dürfen heute schon Gott anbeten, ihn preisen, seine Kinder sein. Aber was wir gesehen haben ist, wie Gott in der Bibel gewirkt hat und auch, dass wir heute noch einen Missionsauftrag haben. Wir dürfen quasi in zweiter Reihe mitmachen. Zum einen, wir dürfen einfach staunen und zuschauen, wie Gott wirkt. So, der Vater plant es, der Sohn setzt es um und der Geist befähigt. Aber das Ding ist, du darfst auch praktisch mitmachen. Gott hat dir einen Auftrag gegeben, als einzelner Christ in seinem Königreich mitzuarbeiten. Und am Ende der Predigt möchte ich dir eine ganz einfache Frage stellen. Und die Frage lautet ganz einfach, wie wirst du mitmachen? Nicht, wirst du mitmachen? Das sollte eigentlich klar sein. Du hast einen Auftrag. Du hast den Geist Gottes, der dich befähigen möchte. Die Frage ist, wie wirst du mitmachen? Und natürlich, Mission ist sehr breit. Okay, wir haben alle verschiedene Gaben von Gott bekommen. Wir haben alle verschiedene Bereiche oder Orten, wo wir sind. Ich baue in Uganda das Reich Gottes. Wenn ich in Deutschland bin, dann hier. Aber ihr seid in Düsseldorf unterwegs oder wo auch immer du herkommst. Und die Mission Gottes fängt eigentlich schon vor deiner Haustür an. Nicht mal vor deiner Haustür, manchmal schon in deiner Haustür drin fängt Mission an. Okay, in deiner Familie, da darfst du Reich Gottes leben. Aber dann vor deiner Haustür, in deiner Nachbarschaft, in den Schulen, wo eure Kinder unterwegs sind, Arbeitsstelle, wo auch immer, du darfst das Reich Gottes bauen. Wir als Kirche sind hier in Düsseldorf, um ein Licht zu sein für die Menschen. Und es gibt verschiedene andere Wege, wie ihr Missionsarbeit unterstützen könnt. Das macht ihr schon als Gemeinde. Von daher, stellt euch die Frage ganz einfach, hey, wie kann ich im Reich Gottes mitmachen? Ihr habt schon ein paar Beispiele gehört, wie ihr das tun könnt. Nehmt euch vor, das zu tun. Wartet nicht 2 Wochen, okay, weil dann werdet ihr es vergessen. Ganz ehrlich, werdet es vergessen. Sondern heute Morgen, wenn wir die nächsten Lieder singen, einfach in euren Herzen eine Entscheidung zu treffen und sagen, Jesus, hier bin ich, ich will mitmachen. Gebrauche mich, um dein Königreich zu bauen. Und ich will noch am Ende für uns beten, einfach auch dafür, weil wir gehört haben, wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um diesen Auftrag auszuführen, um Zeugen für Jesus zu sein. Er gibt uns die Kraft, er befähigt uns. Und genau dafür möchte ich beten. Und wenn du sagst, hey, das möchte ich auch, ich möchte die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, Zeuge für Jesus zu sein, sein Reich zu bauen, dann lade ich dich ein, einfach mit mir jetzt aufzustehen, mit offenen Händen vor Gott zu kommen. Und ich möchte noch genau dafür beten. Halleluja. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr heute Morgen für dein Wort, wie du uns gezeigt hast, wie du von Anfang und Ende in der Geschichte der Menschheit gewirkt hast, um deinen Plan zur Rettung der Menschen in Erfüllung zu bringen. Wir danken dir so sehr für das Kreuz, wo Jesus sein Leben gegeben hat für uns, damit wir wieder Beziehung mit dir haben dürfen. Und wir danken dir aber auch, dass du uns gebrauchen möchtest, um dein Königreich in dieser Welt zu bauen. Wir danken dir, dass du uns nicht nur einen Auftrag gibst, sondern dass du höchstpersönlich versprochen hast, mit uns zu gehen. Und mit offenen Händen heute Morgen stehen wir vor dir und bitten dich, Herr, erfülle uns neu mit deinem Heiligen Geist. Gib uns die Kraft, die wir brauchen, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Herr, schenk uns Liebe für diese Menschen, die manchmal gegen dich sind, die gegen uns sind, die gegen den Glauben sind. Schenk uns eine tiefe Liebe für diese Menschen, wie du diese Liebe für uns auch hattest. Gib uns Begeisterung und Leidenschaft. Gib uns die richtigen Worte, um das Evangelium mit ihnen zu teilen. Wir danken dir, dass du versprochen hast, das zu tun. Und wir nehmen das heute Morgen mit Glauben in Empfang, dass du, wenn wir jetzt rausgehen, dass du mit uns gehen wirst und uns die Kraft gibst, dein Reich zu bauen. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir auch für das, was auf uns zukommt in der Offenbarung, wenn alle Völker eines Tages vor dir stehen werden und dich anbeten werden. Wir danken dir, dass wir jetzt noch tun dürfen, am Ende des Gottesdienstes, dich anbeten von ganzem Herzen. Wir lieben dich, Herr, in deinem Namen. Amen.